Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Puschwalig Workplace Law.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Puschwalig Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute spreche ich mit Herrn Kang Dinfan von der Steuerberaterkanzlei Kuhn Partner über das Thema Benefits und Leistungen und vor allen Dingen darüber, was Unternehmen und Mitarbeitende dabei steuerlich beachten sollten und wo es auch verschiedene Vorteile gibt, die vielleicht gar nicht überall bekannt sind. Herzlich willkommen, Kang. Schön, dass wir heute zusammen den Podcast aufzeichnen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, gerne. Danke, Katrin. Ich bin Kang Dinfan, Steuerberater bei der Kanzlei Kuhn Partner. Unsere Kanzlei ist eine kleine Spezialkanzlei für Steuerrecht mit Standorten in Frankfurt und Nackenheim bei Mainz. Und wir beraten Unternehmen, vermögende Privatpersonen, Investoren und Private Equity Fonds in so gut wie allen Bereichen des Steuerrechts und gerade bei Unternehmen natürlich im Bereich Lohnsteuer, ja, was zu unserem täglichen Brot gehört, wenn wir Unternehmen steuerlich betreuen.
Super, vielen Dank. Für die Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal einschalten, noch ganz kurz. In diesem Podcast geht es alle zwei Wochen um Themen aus der Arbeitswelt oder mit Bezug zum Arbeitsrecht. Und ich spreche darüber einmal mit anderen Anwältinnen und Anwälten, aber auch wie heute mit Kang Dinfan über Themen, die andere Fachbereiche betreffen, wie jetzt gerade das Steuerrecht, weil es dazu auch einen großen Bezug zur Arbeitswelt gibt. Wir starten jetzt auch mal direkt mit der ersten Frage. Ich kann vielleicht an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Im ersten Teil dieses Podcasts geht es ganz stark um das Thema Mobilität. Wir fangen beim Dienstwagen an und gehen über Fahrtkostenzuschüsse und Jobtickets bis hin zum Jobrad. Aber natürlich sind es nicht die einzigen Benefits oder Leistungen, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden gewähren können, sondern es gibt auch noch andere Leistungen und das wäre dann sozusagen der zweite Teil zum Thema Benefits. Aber wie gesagt, wir starten erstmal mit der Mobilität. Bekannt ist typischerweise den meisten Mitarbeitenden, dass es Dienstwagen geben kann und dass dafür auch besondere steuerrechtliche Regelungen gelten. Und ganz grob kann man, glaube ich, zusammengefasst sagen, oder allgemein bekannt kann man sagen, ist, dass 1% des Bruttolistenpreises für den geldwerten Vorteil der Privatnutzung als steuerliche Grundlage anzusetzen ist und 0,03% des Bruttolistenpreises für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Kannst du vielleicht noch mehr als diesen groben Überblick ganz kurz erklären, bitte, und hier etwas in die Einzelheiten gehen und vor allen Dingen auch sagen, warum ein Dienstwagen häufig günstiger ist als eine Car Allowance, die auch einige Unternehmen ihren Mitarbeitenden gewähren?
Ja, gern. Erstmal eine Car Allowance ist ja einfach nichts anderes als ein vollsteuerpflichtiger Bruttolohn. Man bekommt einen gewissen Betrag mehr im Monat und der hat keine Begünstigung. Und in der Regel ist das nachteilig für die Mitarbeitenden. Natürlich im Einzelfall abhängig von Bruttolistenpreis, ja, im Vergleich zu 1% und 0,03% Pauschalbesteuerung und der Distanz zwischen erster Tätigkeitsstätte und Wohnort. Ja, also wenn man, das kann man sich an einem Beispiel, Rechenbeispiel auch kurz klar machen. Nehmen wir an, wir haben einen Bruttolistenpreis von 60.000. Der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende wohnen 5 Kilometer entfernt von Arbeitsort. Und die Alternative wäre eine Car-Allowance von, sagen wir mal, 800 Euro. Das ist ja so ein Betrag, den sieht man öfters, dass der als Car-Allowance dann angeboten wird, wenn man beispielsweise auf einen Dienstwagen verzichtet. Und wenn man das einmal durchrechnet, ja, die 1% Besteuerung, also 1% des Bruttolistenpreises mal, sagen wir, Steuersatz 40%, dann kommen wir auf 240 Euro Steuern im Monat plus natürlich die 0,03% des Bruttolistenpreises mal die einfachen Entfernungskilometer mal 40% Steuersatz, dann sind wir bei 36 Euro, also insgesamt 276 Euro im Monat Steuerbelastung. Vergleicht man es jetzt mit der Car Allowance, ja, dann einfach Steuersatz mal 800 Euro, 40% mal 800 Euro gibt 320 Euro Steuern. Da sieht man schon, okay, die Pauschalbesteuerung ist hier vorteilhafter. Wenn wir das gleiche Beispiel nehmen und sagen, der oder die Mitarbeitenden wohnen 30 Kilometer entfernt, ja, dann erhöht sich natürlich dann der steuerpflichtige Vorteil für die Wege erste Tätigkeitsstätte Wohnort. Ja, und in dem Fall dann 0,03% Bruttolistenpreis mal 30 Kilometer mal Steuersatz 40% gibt dann gleich schon 216 Euro, alleine schon das. Das heißt, die Gesamtsteuern sind 456 Euro, ja, also deutlich höher dann als die Car Allowance. Und das ist dann meistens der Treiber, also die Distanz zwischen Arbeitsort und erster Tätigkeitsstätte.
Und wie ist es dann, also interessant tatsächlich, wenn man sich das mal so verdeutlicht am Beispiel, es muss gar nicht die Car-Allowance ungünstiger sein, sondern wie du gerade gesagt hast, liegt es vor allen Dingen an den Entfernungen. Wie ist es denn, wenn man jetzt besonders umweltfreundlich unterwegs ist und vielleicht ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug als Dienstwagen hat? Gelten dann die gleichen Grundsätze und gleichen Pauschalbesteuerungsbeträge oder gibt es da Unterschiede?
Da hat der Gesetzgeber eine Regelung, eine zeitlich befristete Regelung, momentan noch bis 2030 im Gesetz, um eben Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu fördern. Bei Hybridfahrzeugen ist es so, dass man nicht von 1% ausgeht bei der Pauschalbesteuerung, sondern effektiv von der Hälfte, also 0,5%. Bei Elektrofahrzeugen sogar nur 0,25%, also ein Viertel. Ja, und das Gleiche gilt dann auch für die 0,03% Besteuerung zwischen Wohnort und Tätigkeitsstätte. Auch die wird dann halbiert oder geviertelt sogar. Das heißt, mit einem Hybrid- oder Elektroauto natürlich ist man dann im Vergleich eigentlich in fast allen Fällen günstiger als die Car-Allowance. Ja, und das ist ja auch, sieht man ja auch den Trend, dass immer mehr Dienstwagen, Hybrid- und Elektroautos sind sicherlich unter anderem auch wegen der steuerlichen Vorteile, die sich dann im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug ergibt.
Was sollte man denn noch beachten aus deiner Erfahrung, wenn es um die Frage geht, Dienstwagen oder Car-Allowance? Gibt es noch irgendetwas, an das entweder das Unternehmen oder vor allen Dingen aber auch Mitarbeitende natürlich denken müssen, wenn sie sich über Kosten klar werden?
Beim Unternehmen ist es so, also noch ein steuerlicher Punkt, man hat ja auch immer das Thema Umsatzsteuer beim Dienstwagen. Das heißt, stellt man einem Mitarbeitenden einen Dienstwagen zur Verfügung, ist das wie eine Art Leistung, die man erbringt, im Gegenzug zur Arbeitsleistung des Mitarbeitenden. Und der Vorteil oder diese Leistung wird auch mit 1% des Bruttolistenpreises bewertet. Aber hier auch ganz interessant, also Hybrid-Elektrofahrzeuge sind in der Umsatzsteuer nicht gefördert. Ja, das heißt, das ist zu bedenken. Und sonst außersteuerlich, klar, muss der Mitarbeiter sich überlegen, wenn er die Car-Allowance nimmt und dafür dann Dienstfahrten mit seinem Privat-Pkw machen muss, trägt er auch natürlich die Kosten, ja, Verschleiß, Tanken, Reparaturen, Wartung etc. Während natürlich der Dienstwagen die gemütliche Variante ist, da trägt ja in der Regel der Arbeitgeber ja die gesamten Kosten. Ja, man bekommt eine Tankkarte und Wartung, Inspektion ist in der Regel ja in einem ganzen Paket mit drin. Und das Unternehmen muss natürlich abwägen bei einer Car-Allowance. Dann zahlt sie einfach die Car-Allowance und das sind ihre Kosten und nicht mehr und nicht weniger. Bei einem Dienstwagen, klar, da hat das Unternehmen das Thema mit den Kosten, ja, die Leasingraten oder die Abschreibung, Verschleiß, die Wartung, Inspektion, Reparaturen und natürlich die Tankkarte für den Mitarbeitenden. Das sind einfach die Faktoren, die dann ein Unternehmen abwägen muss.
Und ein Punkt noch, wir haben jetzt nur über die Steuern gesprochen. Wenn Mitarbeitende unterhalb der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze verdienen, dann fallen natürlich auch noch Sozialversicherungsbeiträge an. Also das waren jetzt nicht die einzigen Kosten, die wir gerade erwähnt haben, aber ich glaube, jegliches Detail würde den Umfang von einem Podcast sprengen, aber an den Punkt sollte man natürlich auch noch denken. Wenn man jetzt, und ehrlich gesagt habe ich diese Diskussion, ohne dass ich dazu vertieft beraten kann, weil ich steuerrechtlich und das meiste ist steuerrechtlich eben nicht selber berate, aber alle paar Jahre kommt mal die Frage auf, muss das denn pauschal versteuert werden, so ein Wagen? Entweder Mitarbeitende kommen mit dieser Frage oder auch Arbeitgeber richten sich mit dieser Frage an mich. Welche anderen Versteuerungsmöglichkeiten, wenn man einen Dienstwagen hat, gäbe es denn noch außer der Pauschalbesteuerung?
Innerhalb der Pauschalbesteuerung gibt es sogar nochmal Unterschiede. Diese 0,03% für die Wege, Tätigkeitsstätte und Wohnort geht natürlich von 15 Fahrten im Monat aus. Ja, das ist so eine Berechnung, die dahinter diese 0,03% liegt. Und stellt man dann fest, dass man dann weniger als 15 Tage im Monat zwischen erster Tätigkeitsstätte und Wohnort fährt mit dem Dienstwagen, dann hat man auch die Wahl, mit 0,002% pro tatsächlichen Fahrten diesen Vorteil zu versteuern. Das lohnt sich dann entsprechend, wenn man weniger als 15 Mal im Monat zwischen Arbeitsort und Wohnort fährt. Erfordert aber natürlich, dass man das wirklich taggenau aufzeichnet. Also man muss das wirklich nachweisen dem Finanzamt und man muss das also spätestens während des Jahres entscheidend fürs gesamte Jahr. Man kann mittlerweile es auch unterjährig rückwirkend für das gesamte Jahr anwenden. Allerdings natürlich ist das auch für den Arbeitgeber dann ein Umstand, wenn man erst im August auf die Idee kommt, ach, ist das viel vorteilhafter, jetzt müssen die ganzen Gehaltsabrechnungen geändert werden. Und da wird natürlich das Unternehmen jetzt auch nicht erfreut sein. Das heißt, das kann man sich oder sollte man sich vorher überlegen, ob man das anwendet. Aber diese taggenauen Dokumentation, das ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ob man das dann machen möchte, ob sich das denn lohnt, das muss man dann individuell für sich selbst entscheiden. Und wenn man überhaupt gar nicht pauschal besteuern möchte, dann gibt es natürlich das Fahrtenbuch. Das kennen viele wahrscheinlich, haben schon mal davon gehört, dass man für den Dienstwagen ein Fahrtenbuch führt über jede einzelne Fahrt, die man macht, ja, in der Unterscheidung dienstlich oder privat, und muss dann auch wirklich das Datum angeben, Kilometerstand bei Beginn und Ende der Fahrt, das Reiseziel, Route, mögliche Umwege, was war der Zweck der Reise, zu wem ist man gefahren, also jetzt beim Dienstlichen, natürlich nicht bei Privaten, das muss man nicht hinschreiben. Und dann wird dann einfach im Verhältnis der dienstlichen und privaten Fahrten werden dann die Kfz-Kosten dann aufgeteilt. Ja, und dann nur der Teil, der dann auf die privaten Fahrten entfällt, der wird dann einer Besteuerung, also vollen Besteuerung unterworfen. Ja, und das,
dazu habe ich jetzt noch mal eine Rückfrage. Ich würde gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Wenn also Mitarbeitende feststellen, sie fahren weniger als 15 Tage pro Monat ins Büro, und entscheiden sich deshalb dafür, für die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte nicht die 0,03 Pauschalversteuerung zu nehmen, sondern das nach dem Aufwand pro Fahrt zu versteuern. Müssen dann nur die Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte erfasst werden? Oder muss man dann trotzdem für alle Fahrten, die dann Fahrtenbuch führen, damit das Finanzamt irgendwie überprüfen kann, ja, der war wirklich nur 9 Tage im Büro und nicht 22.
Ja, klar, am besten ist, man muss die Fahrten zwischen Büro und Wohnort natürlich taggenau aufzeichnen. Macht natürlich dann Sinn, auch dann die Tage, wo man nicht ins Büro fährt, zu dokumentieren, dass man nicht im Büro war. Ja, man muss jetzt aber da jetzt nicht wie jetzt das Fahrtenbuch wirklich hinschreiben, man ist dann noch woanders hin mit hingefahren oder hat eine Dienstfahrt gemacht. Das muss man da dann bei dieser 0,002% Besteuerung nicht machen. Ja, das ist also nicht, dass man faktisch ein Fahrtenbuch dann führen muss, weil dann wird es sich ja auch wirklich gar nicht lohnen. Ne?
Ja, okay, das wollte ich jetzt nur einfach verstehen, wie eng ist man dann am Fahrtenbuch dran und wie nicht. Zum Fahrtenbuch auch noch eine Frage, wie gehen denn überhaupt die Finanzämter damit um? Auch wenn es zum Beispiel eine Betriebsprüfung beim Arbeitgeber gibt. Wird da reingeschaut oder freuen die sich einfach, wenn es überhaupt ein Fahrtenbuch gibt?
Die Betriebsprüfer freuen sich auf Fahrtenbücher. Das ist ganz interessant, weil das ist meistens ein leichtes Spiel für sie. Weil ein Fahrtenbuch muss wirklich mangelfrei sein, ja, nahezu. Das heißt, alle Angaben, die ich eben genannt habe, also wirklich ganz detailliert, müssen handschriftlich aufgeschrieben sein. Fehlt da irgendwie eine Fahrt oder vergisst man immer mal den Geschäftspartner oder den Reisezweck hinzuschreiben, dann können die das komplette Fahrtenbuch verwerfen und wechseln dann einfach in die Pauschalbesteuerung, was meistens logisch, weil man ja ein Fahrtenbuch führt, weil man recht wenig privat fährt und viel dienstlich. In solchen Fällen führt das eben dazu, dass man viel mehr Steuern zahlt. Ja, und die Betriebsprüfer dann auch ihre Mehrsteuern damit generieren. Das heißt, wenn sich jemand für ein Fahrtenbuch entscheidet, dann muss ihm bewusst sein, das muss wirklich penibel geführt werden. Ja, und die Betriebsprüfung guckt sich das auf jeden Fall an. Ja, weil das einfach ganz klassisch ist und ganz oft vorkommt, dass da einfach kleinere Fehler drin sind. Ja, und das reicht oftmals schon, dass zumindest die Betriebsprüfung das verwirft. Ob das jetzt in einer Klage, also im Gerichtsverfahren, standhalten würde bei kleineren Mängeln, das ist einzelfallbezogen. Da gibt es verschiedenste Urteile zu Einzelfällen, ja, wo das Verwerfen rechtens war, aber es gibt auch viele Urteile, wo das Finanzgericht gesagt hat, nee, also wegen den paar Mängeln ist das Fahrtenbuch noch nicht unplausibel. Und daher, da muss man sich schon drauf vorbereiten, wenn man sich dazu entscheidet.
Einen anderen interessanten Punkt, für mich als Nicht-Steuerrechtlerin jedenfalls interessant, du hast eben ganz kurz so in einem Halbsatz gesagt, es muss handschriftlich geführt werden. Also mit einer App oder irgendwie elektronisch in Excel schön am Computer ordentlich eingeben, würde nicht funktionieren oder gibt es da auch elektronische Lösungen?
Ja, man denkt ja dran, dann mache ich das schön in Excel in einer schönen Tabelle, ist ja viel ordentlicher, das ist nicht erlaubt. Also das klassische Fahrtenbuch muss wirklich handschriftlich geführt werden. Der Hintergrund ist, dass die Finanzbehörden sagen, es muss unveränderlich sein. Wenn man in der Regel, wenn man in einer Excel-Datei arbeitet, kann man ja löschen, ergänzen, wann und wie man ja möchte. Handschriftlich, wenn man jetzt nicht nur einen Bleistift nimmt, genau, Bleistift nicht benutzen, sondern Kuli, also es muss unveränderbar sein, dann sieht man das ja, wenn man was durchstreicht oder doch noch irgendwie ergänzt hat, irgendwie ist es erkennbar. Das heißt, grundsätzlich handschriftlich. Es gibt mittlerweile ja die sogenannten elektronischen Fahrtenbücher. Gibt es da seit einigen Jahren Anbieter auf dem Markt, wo man letztendlich per GPS getrackt wird, ja, und dann die ganzen Bewegungsdaten automatisiert schon in ein elektronisches Fahrtenbuch übertragen werden. Und in der Regel sind solche elektronischen Fahrtenbücher auch dann unveränderlich. Man hat dann ein paar Tage Zeit, noch Ergänzungen vorzunehmen, aber die Grunddaten kann man gar nicht ändern. Also die GPS-Daten, wo man sich hinbewegt hat, Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, das elektronisch zu führen und auch vielleicht mit weniger Aufwand als früher dann mit dem wirklich handschriftlichen Fahrtenbuch, wo man dann nach Ende jeder Fahrt dann da sitzt, erstmal im Auto und erstmal alles Mögliche notiert.
Und wenn also die GPS-Daten getrackt werden, also jemand entscheidet sich für ein elektronisches Fahrtenbuch, GPS-Daten werden getrackt, aber diese Angaben, wohin bin ich gefahren, was war der Zweck, weiß ich nicht, Wahrnehmung, Gerichtstermin jetzt beruflich zum Beispiel oder Besprechung mit Kunden XY, das muss ja dann wahrscheinlich noch wieder erfasst werden. Das kann ja kein GPS-System tracken. Soweit sind wir mit der künstlichen Intelligenz noch nicht. Irgendwann geht es vielleicht. Was gelten denn da für Voraussetzungen? Kann man dann am Jahresende so im Outlook-Kalender vergleichen und noch alles nachtragen? Oder in welchem Zeitraum muss das eingetragen werden, wenn man sich fürs elektronische Fahrtenbuch entscheidet?
Da sagt das Finanzamt 7 Tage, also zeitnah. Okay. Und zeitnah definieren sie jetzt 7 Tage. Und die Anbieter von elektronischen Fahrtenbüchern haben in der Regel auch eine Sperre drin, dass man wirklich nur 7 Tage lang den Eintrag noch ergänzen kann. Und wenn man das nicht tut, dann ist der Eintrag einfach gesperrt.
Ja, interessant, was mit der Technik möglich ist.
Manche Fahrtenbücher können tatsächlich auch schon den Kilometerstand immer mit erfassen. Also kann nicht jedes elektronische Fahrtenbuch, also gibt es Unterschiede zwischen Anbietern, aber es gibt sogar Anbieter mittlerweile, die den Kilometerstand mitführen, dass man den auch nicht mehr selber eintragen muss.
Wenn wir nochmal weg vom Fahrtenbuch kommen, es ging ja dabei jetzt immer zum Hintergrund nochmal um die Versteuerung der Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Gerade durch die Pandemie hat sich ja wirklich viel verändert und viele Mitarbeitende oder mehr jedenfalls als vorher arbeiten öfter und teilweise auch komplett im Homeoffice. Was gilt denn dann, wenn Homeoffice, das ergibt sich aus dem englischen beziehungsweise mittlerweile eingedeutschten Begriff und Wohnung an einem Ort sind, muss dann gar nichts versteuert werden, weil man ja faktisch nicht fährt oder was gilt dann?
Ja, das ist wirklich eine Frage, die gerade natürlich in den letzten 2, 3 Jahren sehr oft aufkam. Vorher kannte man das ja so auf dem Arbeitsmarkt nicht, dass Leute ja komplett im Homeoffice gearbeitet haben oder sogar arbeiten mussten für eine Zeit lang. Es ist grundsätzlich so, die erste Tätigkeitsstätte, also das, was ja maßgeblich ist für die Versteuerung dieser 0,03% zwischen Wohnsitz und erster Tätigkeitsstätte, also das ist ja ein rein steuerlicher Begriff. Und da gibt es viele Urteile und viele Verwaltungsschreiben, wie das definiert ist. Das müssen wir hier jetzt nicht so im Detail ausarbeiten, aber es richtet sich zunächst erstmal daran, was im Arbeitsvertrag steht. Also steht in der Regel, erste Tätigkeitsstätte oder Arbeitsort ist Unternehmenssitz. Ja, dann geht man auch erstmal davon aus, dass das auch die steuerliche erste Tätigkeitsstätte ist. Dann gibt es ja mittlerweile Homeoffice-Verträge, wo da nichts drinsteht oder beziehungsweise drinsteht im Homeoffice. Und dann stellt sich die Frage, okay, wo ist dann die erste Tätigkeitsstätte? Und das kann man als Unternehmen sehr gut steuern, je nachdem, wie man das möchte. Man kann dann entweder klarstellen im Arbeitsvertrag, der dort genannte Arbeitsort ist nicht die steuerliche erste Tätigkeitsstätte oder muss sie nicht zwingend sein. Man kann auch reinschreiben, dass man gar keine erste Tätigkeitsstätte festlegt oder man kann einfach nichts reinschreiben. Ja? So, und dann in dem Moment stellt sich ja die Frage, okay, gibt es denn dann überhaupt eine? Ja, wenn es keine eindeutige Anweisung oder vertragliche Angabe gibt. Und dann muss man drauf schauen, wie sind da die quantitativen Kriterien. Und da sagt das Finanzamt, wenn jemand entweder täglich oder zumindest 2 volle Arbeitstage pro Woche oder ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit einen bestimmten Ort aufsucht, dann wird das als erste Tätigkeitsstätte fingiert. Und sobald man eine hat, muss man auch die Fahrten zwischen erster Tätigkeitsstätte und Wohnsitz versteuern. Und dann kann es natürlich sein, gerade bei Mitarbeitenden, die wirklich nur im Homeoffice arbeiten, vielleicht auch so im Vertrieb arbeiten, also unterwegs sind, aber gar nicht so wirklich ein Unternehmen sitzen, aufsuchen, vielleicht nur einmal die Woche, um irgendwelche Verwaltungstätigkeiten durchzuführen. Dann sind die ja auch nach den quantitativen Kriterien, haben sie keine erste Tätigkeitsstätte. Ja, und dann ist es so, dass die dann auch diese Wege nicht versteuern müssen, sondern dann gelten die Wege dann zwischen Wohnort und Unternehmenssitz als Dienstreise. Ja, für die man vielleicht auch dann Reisekosten geltend machen kann. Aber dann entfällt eben diese Besteuerung, ja, weil es keine erste Tätigkeitsstätte dann per Definition mehr gibt.
Und wie weist man das denn nach? Also tatsächlich gibt es, du hast es jetzt eben auch schon angesprochen, Mitarbeiter im Außendienst. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Die sind meistens beim Kunden und nur oder halt in ihrem eigenen Büro, im Homeoffice, fahren nur ganz selten an den Unternehmenssitz. Aber was müssen die darüber für einen Nachweis bringen, dass sie tatsächlich nicht öfter als einmal in der Woche beispielsweise am Unternehmenssitz tätig waren?
Da muss man, also das ist so dann ähnlich wie auch das Fahrtenbuch, da muss man eine sehr detaillierte Dokumentation führen, auch lückenfrei und fehlerfrei. Ja, man muss also dokumentieren, an welchen Tagen ist man zum Unternehmenssitz gefahren, an welchen nicht. Und das kann man natürlich auch machen, indem man das sowas immer in seinen Kalender einträgt, ja, und den Kalender als Nachweis führt. Aber da braucht man tatsächlich eine Dokumentation, ja. Und wenn man das dann dokumentiert hat und das dem Unternehmen mitgibt als Nachweis, ja, was es dann hinterlegen kann, falls dann die Betriebsprüfung kommt und sich das anschauen möchte, dann kann man dann von dieser Versteuerung absehen zwischen erster Tätigkeitsstätte und dem Wohnsitz. Aber dafür braucht man wirklich eine lückenlose Dokumentation.
Aber das heißt ja dann auch an der Stelle, weil wir ja beide auf Unternehmensseite oft in der Beratung tätig sind. Also das Unternehmen sollte dann von Anfang an dafür Sorge tragen, dass so eine Dokumentation gemacht wird von den Mitarbeitenden und auch eingereicht wird. Weil also jeder vergisst mal was, aber misslich ist es natürlich, wenn jetzt der Betriebsprüfer vor der Tür steht und dann muss man noch von den letzten 3 Jahren von den Mitarbeitenden einsammeln, dass sie dokumentiert haben, wann sie wo waren. Dann geht es meistens schief, wäre jetzt meine Erfahrung, beziehungsweise ist relativ aufwendig. Also wahrscheinlich sollte man dann ja mit der entsprechenden Vereinbarung zum Dienstwagen auch diese Verpflichtung in die Dienstwagenvereinbarung oder in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass diese Dokumentation erfolgt und regelmäßig vorgelegt wird.
Ja, definitiv. Was man sich als Unternehmen ja immer bewusst machen muss, ist, dass die Lohnsteuer ja eine Pflicht des Unternehmens ist in erster Linie. Klar, man behält die Lohnsteuer ein und führt sie ja ab für den Mitarbeitenden, aber man hat die gesetzliche Verpflichtung. Heißt mit anderen Worten, man ist auch verpflichtet, die Nachweise zu führen. Also auch nicht erst im Nachhinein, sondern wie du sagst, man vereinbart es von Anfang an für die Mitarbeitenden, die unter diese Regelung fallen sollen, dass sie diese Dokumentation auch immer zum Beispiel monatlich, wöchentlich, monatlich einreichen. Und das muss dann auch als Nachweis im Lohnkonto hinterlegt werden beim Unternehmen. Ja, das im Nachhinein, ja, wie du richtig sagst, ist schwierig bis unmöglich, wenn niemand dran denkt und dann wirklich glaubwürdig zu erklären, ja, man hat es jetzt versucht, irgendwie aus der Erinnerung zusammenzukriegen. Das funktioniert in der Praxis dann nicht. Ja, das nimmt der Betriebshüfer einem nicht ab und dann schätzt er eben und in der Regel schätzt ihn sie zum Nachteil der Steuerpflichtigen.
Ja, und dann müssen die Unternehmen Steuern nachzahlen, was man ja gerade vermeiden wollte mit einer gewissen Besteuerungswahl für den Dienstwagen. Also die Dokumentation ist da unerlässlich. Ich glaube, zum Dienstwagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, natürlich könnten wir jetzt noch wahrscheinlich mehrere Folgen nur über den Dienstwagen machen, aber so als Überblick war das jetzt für mich persönlich schon sehr umfangreich. Gerne aber noch weitere Anmerkungen von dir und ansonsten würde ich vielleicht noch mal zu einem anderen Verkehrsmittel übergehen, denn das gibt es ja auch immer öfter, weil ja nicht alle Mitarbeitenden tatsächlich auch einen Dienstwagen oder einen eigenen PKW haben. Oder wenn Sie keinen Dienstwagen haben, dann kommen Sie entweder mit dem eigenen PKW oder halt eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro. Und vielleicht bleiben wir dann zuerst noch mal beim Auto. Wenn also es keinen Dienstwagen gibt, was kann denn dann der Arbeitgeber vielleicht steuerlich besonders günstig den Mitarbeitenden gewähren?
Man könnte natürlich einen Zuschuss zahlen, ja, für den PKW des Mitarbeiters. Der ist steuerpflichtig grundsätzlich erstmal. Es gibt aber die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung mit 25%. Das heißt, Pauschalbesteuerung bedeutet ja immer nicht der individuelle Einkommensteuersatz und das Unternehmen trägt ja letztendlich die Steuern. Wichtig ist immer bei solchen Pauschalbesteuerungen oder begünstigten Besteuerungen, dass solche Vorteile immer zusätzlich zum geschuldeten Lohn gezahlt werden. Das ist immer wichtig. Und in dem Fall jetzt für den eigenen PKW, also wenn man Zuschuss bekommt, dann darf er auch nur maximal in Höhe der Entfernungspauschale, die kennt ja jeder, die berühmten 30 Cent pro Kilometer, nur in der Höhe, die der Mitarbeiter normalerweise auch als Werbungskosten ansetzen könnte, nur in der Höhe darf das Unternehmen den Zuschuss gewähren.
Und jetzt hast du gerade gesagt, es muss zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Was bedeutet das denn? Also wenn ich jetzt mein Gehalt quasi umwandeln möchte, würde es nicht funktionieren. Verstehe ich das richtig?
Genau, richtig. Das, dieses Zusätzlichkeitserfordernis, das ist auch ein, so mit einer der zentralen Kriterien im Lohnsteuerrecht für irgendwelche Begünstigungen. Das war immer Gegenstand vieler Streitigkeiten in der Vergangenheit. Jetzt wurde es auch einmal gesetzlich geklärt, was das zu bedeuten hat. Und das heißt, wie du gerade gesagt hast, also Gehalt umwandeln geht nicht. Also nehmen wir mal an, jemand verdient, sagen wir mal, 5.000 Euro brutto im Monat. Jetzt kann man nicht sagen, kriegst einen Zuschuss für 500 Euro und verdienst nur noch 4.500. Ja, das funktioniert nicht. Das ist eine Umwandlung. Macht natürlich auch Sinn aus Sicht des Gesetzgebers, weil man tauscht ja was Vollsteuerpflichtiges gegen was begünstigt Besteuertes. Ja, und das möchte natürlich der Gesetzgeber nicht. Und da gibt es noch diverse andere Kriterien. Also es darf auch keine Anrechnung irgendwie geben oder es darf auch keine automatische Gehaltserhöhung geben, wenn dieser Zuschuss wegfällt beispielsweise. Und nur wenn man das erfüllt hat, und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil wir merken es in der Praxis immer, dass dann immer gefragt wird, ach, könnten wir dann nicht einfach irgendwie einen Gehaltsbestandteil umwandeln, ein bisschen weniger zahlen und dafür das was Steuerfreies oder Pauschalbesteuertes geben? Oder können wir nicht einen Bonus umwandeln oder sowas? Und das, klar, das liegt nahe, daran zu denken, aber genau das will der Gesetzgeber damit verhindern.
Also das heißt, es müsste zum Beispiel direkt bei der Anstellung im ersten Arbeitsvertrag gäbe es als Beispiel eine Regelung zum Gehalt und dann gäbe es eine nächste Regelung, wo dann drin steht, dass zusätzlich zum Gehalt dieser Zuschuss gezahlt wird. Dann, so verstehe ich es jetzt, wäre das schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass das sauber abgrenzbar und tatsächlich zusätzlich zum Arbeitseinkommen gewährt wird.
Ja, genau. Und beispielsweise, wenn es dann um das Thema Gehaltserhöhung nach einem Jahr geht, dann macht man es natürlich gleich von Anfang an so, Barlohn ist X und zusätzlich dazu gibt es noch einen Zuschuss. Ja, dass man ganz klar sagt, okay, das kommt oben drauf und das war nicht vorher etwas, was irgendwie schon vereinbart war und was dann getauscht wird.
So, ich hatte es eben aber schon angekündigt, auch nicht alle Mitarbeitenden haben einen eigenen PKW, beziehungsweise viele haben einen eigenen PKW, aber gerade wer in Großstädten arbeitet, möchte sich vielleicht nicht täglich oder öfter durch den Berufsverkehr quälen, sondern vielleicht eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann? Also landläufig bekannt ist der Begriff Jobticket. Allerdings auch ich weiß nicht immer, was sich dahinter verbirgt, beziehungsweise der Begriff wird nicht jedes Mal einheitlich im Sinne der rechtlichen oder steuerrechtlichen Vorgaben verwendet. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären, damit wir die Gruppe von Berufstätigen auch bedienen, indem wir hier die entsprechenden Hinweise erteilen.
Klar, öffentliche Verkehrsmittel soll ja gefördert werden, soll ja nicht jeder mit dem Auto fahren. Und da gibt es sogar eine Steuerfreiheit. Also wenn man als Unternehmen sagt, man möchte den Mitarbeitenden tatsächlich den Weg zwischen Wohnort und Arbeitsort bezuschussen oder gar die Kosten ersetzen, kann man das tun. Ja, das funktioniert auch steuerfrei, wie immer auch natürlich nur zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn. Das geht für den Nahverkehr und für den Fernverkehr, je nachdem, wo die Mitarbeitenden wohnen. Und wichtig ist hier natürlich, dass es immer nur maximal in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen ist. Und zum Zweiten auch noch, dass es ein aktives Beschäftigungsverhältnis vorliegt, weil sonst klar, bei einem nicht aktiven Beschäftigungsverhältnis hat man ja die Wege nicht. Und genauso, wenn wir uns ein paar Fragen zurückerinnern, auch Beschäftigte im Homeoffice, ja, die keine steuerliche erste Tätigkeitsstätte haben, ja, per Definition, wenn da nichts festgelegt ist und sie die quantitativen Kriterien nicht erfüllen, die haben ja auch dann keine in dem Sinne Fahrt zwischen erster Tätigkeitsstätte und Wohnort. Und dann kann das natürlich auch nicht steuerfrei bezuschusst werden.
Aber da nochmal, aktive Beschäftigung ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort, was mir jetzt spontan einfällt. Wenn also Mitarbeitende zum Beispiel nach einer Restrukturierung eine Freistellungsphase vereinbart haben in einem Aufhebungsvertrag oder auch in einem gerichtlichen Vergleich, dann dürfte in dieser Zeit kein oder könnte jedenfalls nicht steuerfrei ein Jobticket oder ein Zuschuss zu einem Jobticket gewährt werden. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Genau, das ist richtig, ja, weil es die Wege dann ja einfach tatsächlich auch gar nicht gibt.
Okay, ja, macht Sinn. Was ist denn dann sinnvoller für Unternehmen? Ist es dann sinnvoller, wenn ich für jeden Mitarbeitenden dessen Kosten übernehme? Also in vielen Großstädten ist es ja sehr unterschiedlich, wo man wohnt, welche Art von Monatsfahrkarte oder ähnliches jemand hat und auch braucht natürlich. Oder sollten Unternehmen besser einen pauschalen Zuschuss zahlen? Gibt es da Vor- oder Nachteile? Administrativer Aufwand wäre natürlich zu berücksichtigen. Aber was spricht noch steuerlich vielleicht für das eine oder andere?
Klar, pauschaler Zuschuss klingt dann halt erstmal weniger Aufwand, einfacher. Das Gefährliche hier dran ist, dass die Steuerfreiheit sich nur auf die tatsächlichen Aufwendungen des Mitarbeitenden bezieht. Heißt, wenn er für die Strecke, die er zwischen Wohnort und Tätigkeitsstätte hat, viel weniger zahlen muss tatsächlich, als man ihm dann als Zuschuss gewährt, dann ist das nicht mehr steuerfrei. Und da muss man wirklich aufpassen. Das heißt, die Übernahme tatsächlicher Kosten wäre aus steuerlicher Sicht natürlich besser. Ja, man lässt sich es einfach nachweisen und ersetzt die Kosten einfach und hinterlegt das als Nachweis im Lohnkonto. Es war zum Beispiel ja auch ein Riesenthema, als dann das 9-Euro-Ticket 3 Monate lang da war. Da war nämlich das Problem, wenn man dann einen pauschalen Zuschuss gegeben hat, anhand der natürlich Erfahrungswerte der Vergangenheit, und dann plötzlich gab es 3 Monate für 9 Euro, also als günstigstes Ticket. Man muss natürlich immer die günstigste Möglichkeit in Betracht ziehen. Da standen die ganzen Unternehmen natürlich für ein Riesenthema, ne? Also, wo ist das jetzt steuerpflichtig, nur weil jetzt ein 9-Euro-Ticket eingeführt wurde? Da hat damals die Finanzverwaltung reagiert und dann gab es auch ein BMF-Schreiben, das unter bestimmten Voraussetzungen das unproblematisch ist. Aber man kann ja nie ausschließen, dass solche Sachen immer wieder kommen. Ja, jetzt haben wir ja auch ein vergünstigtes Deutschland-Ticket und solche Sachen kommen und gehen. Und da ist es eigentlich am besten, immer die aktuellen tatsächlichen Kosten zu ersetzen.
Darf ich dann trotzdem noch ein paar Nachfragen? Also das Thema, dass es zusätzlich gezahlt werden muss, das ist so, wie wir es gerade eben besprochen haben. Das
genau.
Macht jetzt hier keinen Unterschied, also auch wieder nicht Gehaltsumwandlung. Ich glaube, das kann man hier an der Stelle auch nochmal festhalten, dass es da keine Missverständnisse gibt. Wie ist es denn aber, was Unternehmen sonst noch berücksichtigen müssen? Was mir nämlich zum Beispiel einfällt, jeder, der ein Monatsticket oder ein Jobticket hat, kann ja damit jedenfalls theoretisch nicht nur die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zurücklegen, sondern der kann natürlich auch sonntags damit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Darf man dann nur Tickets zusätzlich bezuschussen oder gegebenenfalls komplett übernehmen als Unternehmen, wenn es ein Ticket ist, was nur die Fahrten von Montag bis Freitag zulässt? Oder wie grenzt man das ab zu einer Privatnutzungsmöglichkeit?
Also im Nahverkehr wäre es ja auch gar nicht möglich, das irgendwie abzugrenzen. Die Tickets sind ja in der Regel für einen gewissen Bereich ja auch ausgestellt. Daher ist die private Fahrtmöglichkeit im Nahverkehr ist steuerfrei. Wenn wir jetzt Mitarbeitende haben, die immer über den Fernverkehr zu ihrem Arbeitsort fahren müssen und deswegen den Bezuschuss kriegen, dann sind das ja in der Regel Tickets mit einer gewissen Fahrtberechtigung für eine ganz bestimmte Strecke. Ja, und dann schränkt sich ja dadurch allein schon ja die Möglichkeit zur privaten Nutzung ein. Und alles, was darüber hinausgeht, also wenn er weitere Fahrtberechtigungen bekommt und das Unternehmen das dann bezahlt, das wäre dann wieder steuerpflichtig. Ja, das heißt, Nahverkehr gar kein Problem. Ja, das ist auch praktisch ja gar nicht anders umsetzbar. Und im Fernverkehr ergibt es sich über die Fahrtberechtigung.
Gut zu wissen. Wie ist das denn mit dem Deutschland-Ticket? Das ist ja jetzt gerade aktuell noch in aller Munde, ist relativ neu. Gibt es da abweichende Regelungen zu berücksichtigen oder können die Grundsätze, die du gerade gesagt hast, auch auf das Deutschland-Ticket angewandt werden?
Da gelten wirklich auch die gleichen Grundsätze wie auch beim Jobticket. Man muss nur aufpassen, was ich eben schon erwähnte, mit den pauschalen Zuschüssen, wenn man jetzt früher es an anderen Beträgen festgemacht hat, weil es das Deutschlandticket noch nicht gab. Und jetzt gibt es plötzlich das Deutschlandticket, dann muss man natürlich die Kosten heranziehen und darf auch nur in der Höhe, also dann das normale Ticket kostet 49 Euro, auch nur in der Höhe dann bezuschussen oder erstatten.
Ja, weil es dann jetzt aktuell die günstigste Möglichkeit ist, so habe ich
genau
das verstanden.
Richtig,
ja. Was ist denn insofern gegebenenfalls noch zusätzlich zu beachten, wenn man der Presse Glauben schenkt? Ich bin da nicht so tief im Thema drin wie du, aber dann gibt es auch noch Zuschüsse vom Bund, die jetzt jedenfalls für eine begrenzte Zeit gelten. Und macht sich das dann wieder steuerrechtlich bemerkbar, wenn ein Unternehmen solche Zuschüsse nutzt? Hat das Vor- oder Nachteile oder muss man besonders aufpassen? Und vielleicht kannst du auch gerne nochmal diesen Zuschuss kurz erklären.
Es soll ja noch ein sogenanntes Arbeitgeberticket geben. Ja, also wenn das Unternehmen mindestens 25% bezuschusst, dann gibt es ja vom Bund nochmal extra 5% Rabatt. Ja, und da gilt natürlich für einen Zuschuss das Gleiche, wie ich auch vorher schon gesagt habe, für die Zuschüsse zum Jobticket etc. Also die Behandlung ist da nicht anders. Das ist einfach eine Möglichkeit für Unternehmen, den Mitarbeitenden ein etwas günstigeres Ticket zu besorgen, ja, indem sie selber sagen, wir machen seinen Zuschuss und der ist dann auch steuerfrei und dann bezuschusst der Bund etwas und den Restbetrag, den verminderten Betrag muss nur der Mitarbeiter tragen.
Gut zu wissen. Dann, was auch zum Thema Mobilität gehört, aber jetzt so ein bisschen weggeht, sowohl von den Autos als auch vom öffentlichen Personennahverkehr oder überhaupt öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders freundlich oder umweltfreundlich, muss man sagen, ist es ja, wenn Mitarbeitende mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Was gilt denn dann? Ich kenne Betriebsvereinbarungen, habe die auch selber schon verhandelt, zu sogenannten Jobrädern, dass die Unternehmen über eine Plattform die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass Mitarbeitende ein Fahrrad leasen können, sich auch gegebenenfalls selber konfigurieren können. Und dieses Fahrrad dann zur Verfügung gestellt wird, kann natürlich auch zusätzlich privat genutzt werden. Aber was ist in dem Zusammenhang steuerrechtlich zu beachten, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern so eine Jobradmöglichkeit gewähren möchten?
Da gibt es auch eine schöne befristete Regelung, und zwar, dass das Jobrad, also wenn man es einfach zur Nutzung zur Verfügung stellt, komplett steuerfrei ist. Man muss darauf achten, was für ein Fahrrad ist. Also bei normalen Fahrrädern haben wir keine größeren Themen. Bei Elektrofahrrädern muss man immer schauen, dass es keine Elektrofahrräder sind, die eigentlich dann als Kfz gelten. Ja, und das ist ja dann der Fall, wenn die Motoren Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützen. Das gibt es ja auch. Und dann gilt dann das Elektrofahrrad nicht mehr als steuerfreies Fahrrad, sondern wird behandelt wie ein Elektrodienstwagen. Ja, und auch da wieder das berühmte Zusätzlichkeitserfordernis. Ne? Also es muss zusätzlich natürlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Und ja, Und Umsatzsteuer ist natürlich immer für die Unternehmen da interessant. Wir hatten es ja bei den Dienstwagen, dass da eine unentgeltliche Wertabgabe umsatzsteuerpflichtig ist, weil es wie eine Leistung an den Mitarbeitenden behandelt wird, ja, im Gegenzug für seine Arbeitsleistung. Und da ist ganz interessant, da wird trotzdem die 1%-Regelung pauschal angewendet. Ja, also da unterscheidet sich dann das Lohnsteuerrecht vom Umsatzsteuerrecht. Beim Lohnsteuerrecht will man das eben fördern, bei der Umsatzsteuer will man es offensichtlich nicht fördern. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten, dass man letztendlich diese 1%-Besteuerung bei den Fahrrädern trotzdem berechnen muss für die Umsatzsteuer, ja, aber eben dann nicht für die Lohnsteuer.
Also für die Mitarbeitenden ist es natürlich dann trotzdem interessant, weil sie, wenn sie es zusätzlich zum Arbeitslohn bekommen, steuerfrei bekommen können. Und die meisten verständlicherweise aus Mitarbeiterperspektive interessiert dann natürlich die Umsatzsteuer nicht so sehr, aber für
Nee,
die
nicht klar.
Unternehmen ist es genauso wichtig zu berücksichtigen.
Ja, genau. Also haben wir ja auch in unserer Kanzlei, also Jobrat ist da sehr beliebt. Also haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ein Jobrat angeliest haben.
Also ich kenne auch viele Unternehmen, die es anbieten, wir tatsächlich auch. Und ich habe bisher noch nie Beschwerden über das Thema gehört. Also insofern scheint es gut anzukommen.
Ja.
Das war jetzt schon ein sehr umfassender Überblick über alle Themen oder die wesentlichsten Themen, die ich mit der Frage der Mobilität und wie kommen Mitarbeitende an ihren Arbeitsplatz zu tun haben. An dieser Stelle, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass das Thema, dass wir das in zwei Teile teilen, nämlich einmal in alle Mobilitätsthemen und die Steuerbegünstigungen, die es in dem Zusammenhang gibt. Und dann in einen zweiten Teil, in dem wir weitere Themen besprechen. Ich glaube, ich kann hier schon mal einen kurzen Ausblick geben. Es wird um Förderung von Kinderbetreuung gehen in unserem zweiten Teil. Es gibt aber natürlich auch Essenschecks und Gutscheinkarten. Es gibt eine Begünstigung von Urlauben. Mal ganz kurz plakativ sozusagen. Da gibt es noch viele Dinge, die Unternehmen und Mitarbeitende wissen können. Damit wir die Hörerinnen und Hörer nicht überfordern, würde ich an dieser Stelle sagen, das ist das Ende von Teil 1 der Folge zu Mitarbeiter-Benefits und der steuerlichen Begünstigung. Ich danke an dieser Stelle schon einmal dir für diesen ersten Teil. Wir hören uns dann in der zweiten Folge zu diesem Thema nochmal wieder. Ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer dann nochmal einschalten. Wie immer finden sich alle Hinweise zu dem Thema, die wir zusätzlich geben möchten. Auch einen Verweis auf dein Profil, wer wissen möchte, wozu du noch berätst, kann natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Für Anmerkungen steht auch dieses Mal bis zur nächsten Folge wieder die E-Mail-Adresse podcast@pwwl.de zur Verfügung. Und wir freuen uns, wenn alle Hörerinnen und Hörer auch in dem zweiten Teil wieder einschalten, wo es dann wieder weitergeht mit den Mitarbeiter-Benefits und zwar mit denjenigen, die wir jetzt noch nicht abgehandelt haben. Bis dahin erstmal vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Puschwalig Workplace Law.